Ja, wollen wir den Herrn auch an diesem Morgen um seinen Segen bitten für diese Lehrstunde und uns zum Gebet neigen. Herr Jesus Christus, du bist der Grundstein der Gemeinde. Es ist dein Haus, deine Gemeinde, dein Leib, deine Braut. Wir finden viele Bilder auch für die Gemeinde im Neuen Testament, woran wir erkennen können, wie kostbar dieser Ort ist, den du geschaffen hast, als einen Ort der Gemeinschaft der Heiligen, der Anbetung, der Verherrlichung deines Namens. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns an diesem Morgen segnen möchtest. Wir bitten dich, Herr, dass du uns die Ohren und Augen aufschließt, aber vor allen Dingen unser Herz, dass wir dein Wort, wenn wir es hören und lesen, begreifen und verstehen und erkennen, was dein Wille ist, auch für deine Gemeinde. Und dass wir so zunehmen an Einsicht und Erkenntnis und dich auch mit Verstand und mit ganzem Herzen zu verherrlichen hier an diesem Ort. Segne uns, Herr, in dieser Lehrstunde. Amen. Ich möchte heute Morgen mit uns wieder ein Stück in unserer Gemeindeordnung ansehen. Die Gemeindeordnung ist dieses Heft hier bei uns. Und ich möchte da mit uns zwei Abschnitte ansehen, oder zwei Paragraphen. Und bei dem ersten möchte ich gerne durchaus mal eine etwas provokante Frage stellen, denn es geht hier darum, was das Ziel eigentlich ist und der Zweck dieser Gemeinde. Warum seid ihr heute Morgen hier? Warum sind wir eine Gemeinde? Was ist der Auftrag für uns als Gemeinde? Sechs Dinge werden uns hier genannt, aber ich würde gerne mal mit euch versuchen, wenn wir so drüber nachdenken, warum kommen wir als Gemeinde Jesu Christi zusammen? Warum sind wir Teil dieser Gemeinde und nicht an diesem Morgen vielleicht irgendwo beim ADAC-Fahrtraining, das wir heute gesehen haben, oder vielleicht ein Fußballplatz lädt das Wetter nicht ein, aber auf irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Warum sind wir hier? Was würdet ihr sagen? So Dinge, die euch, wenn ihr so drüber nachdenkt, schon vor Augen stehen, warum wir als Gemeinde Jesu Christi zusammenkommen.
Ja? Um Gott anzubeten.
Anbetung. Anbetung Gottes. Ja? Bitte?
Auferbauung im Glauben.
Gut.
Gemeinschaft mit den Heiligen.
Jawohl, Gemeinschaft. Schon die Hälfte von denen, die da stehen. Ja? Jawohl, Evangeliumsverkündigung. Ja, sind wir gut. Ja, das zählt ein bisschen. Aber es ist keiner der Punkte, die hier genannt sind in dem Sinn. Na, zwei finden wir noch. Ja, aber das ist ja schon eigentlich ganz gut. Das eine ist wahrscheinlich so übergeordnet, dass ihr da gar nicht mehr dran gedacht habt, dass es ein Grundthema ist. Und das andere ist vielleicht manchmal zu wenig auch in unserem Fokus. Das ist der sechste Grund, der uns in unserer Gemeindeordnung hier genannt wird. Ich lese uns mal diesen Abschnitt vor über das Ziel und den Zweck. Das Ziel der Gemeinde besteht darin, den Gott der Heiligen Schrift zu verherrlichen. Das habt ihr jetzt in dem Sinn nicht gesagt, die Verherrlichung Gottes. Seine Anbetung zu fördern, vielleicht war es eben darin mit eingeschlossen, ja. Sondern das Evangelium zu verkündigen, die Heiligen zu erbauen, die Gemeinde zu festigen, neue Gemeinden zu gründen und notleidenden Menschen Gutes zu tun. Der letzte Punkt war uns in dem Sinn wohl nicht so präsent. Ja. Notleidenden Menschen Gutes zu tun. Deshalb ist es unser Anliegen, dass Gottes Plan, sein vollkommenes und heiliges, gerechtes und gutes Gesetz und das wunderbare Evangelium seiner Gnade in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Ebenso soll der Glaube, der für alle Mal den Heiligen überliefert wurde, verteidigt werden. Also hier sind sechs Punkte genannt. Die meisten hatten wir auch zusammengebracht. Als erstes die Verherrlichung Gottes, die Anbetung Gottes, als zweites, als drittes Evangeliumsverkündigung, als viertes die Erbauung der Gläubigen, ein fünftes die Festigung der Gemeinde und Gründung neuer Gemeinden und ein sechstes Hilfe für notleidende Menschen. Und in dieser Reihe dieser Ziele, die hier genannt werden, kann man auch ganz klar eine Reihenfolge sehen, wo man sehen kann, das erste ist natürlich etwas übergeordnet, vorgeordnet, ja, vielleicht auch etwas allgemeiner gefasst, die Verherrlichung Gottes. Und das am wenigsten Wichtige steht am Ende. Ist aber dennoch wichtig, weil sonst würden wir es ja auch nicht nennen. Und an sich sollen wir eben alle diese Ziele im Auge behalten und doch unsere Kräfte von den ersten her bestimmen lassen, die anderen aber nicht vernachlässigen oder total zur Seite schieben. Lass uns die mal der Reihe nach ansehen, ein bisschen auch von der Schrift her, denn wir haben es uns eben nicht ausgedacht, wie Corinna richtig gesagt hat, Gott hat es geboten, dass wir hier sind. Gott hat geboten, dass eine Gemeinde auch sich zusammenfindet. Und das, was uns als Maßstab gilt, ist natürlich die Heilige Schrift, auch in diesen Dingen, die uns die Ziele und den Zweck vorgibt, warum wir als Gemeinde zusammenkommen. Das erste, den Gott der Heiligen Schrift zu verherrlichen. Ein sehr eindeutiger Vers, vielleicht können wir es heute auch mal so machen, dass wir ab und zu mal Verse so reihum auch lesen lassen, die ich dann nenne. Dann ist es nicht so, dass man nur gucken muss. In Epheser 3, Vers 21, den lese ich jetzt mal noch, weil bis ihr es alles habt, dann ist es soweit. Da heißt es, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Ja, Gott soll in der Gemeinde verherrlicht werden. Wer kann Römer Kapitel 11, Vers 36 auswendig? Ja? Dann, also wenn sich dann.
Achso. Ja, denn von ihm und zu ihm und durch ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Jawohl. Ja, also. Das ist natürlich noch allgemeiner, dass Gott in allem verherrlicht werden soll. Soli Deo Gloria, das steht oben drüber. Und das soll auch über der Gemeinde stehen. Ja, die Gemeinde ist der Ort, an dem Gott verherrlicht wird. Ich denke, da müssen wir uns auch nicht länger dran aufhalten. Das ist das oberste Ziel Gottes, dass er verherrlicht wird in seiner Gemeinde. Das entspricht dem Ziel Gottes mit seiner Schöpfung. Dazu hat er alles erschaffen, dass er verherrlicht wird. Wir finden das im 5. Kapitel unseres Glaubensbekenntnisses auch zum Ausdruck gebracht. Das ist übergeordnet über allem. Das ist natürlich auch hier Überschrift über der Gemeinde Jesu Christi. Der zweite Punkt, dass die Anbetung Gottes gefördert werden möchte in der Gemeinde. Lass uns dazu drei Schriftstellen ansehen. Wer die Hand hebt, kriegt eine zugewiesen. Und dann, ja, bitteschön. Das wäre Johannes 4, 23 und 24. 1. Korinther 3, 16 und 17. Und der dritte ist 1. Petrus 2, Vers 5. Können wir die gerade mal so drei nachhören?
Johannes 4, 23. Mhm. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten.
Jawohl. Und 1. Korinther?
Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr.
Und im 2. Petrus noch.
So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.
Also, was sind geistliche Opfer? Hier heißt es in der Elberfelder Bibel sogar Schlachtopfer. Ja, das habt ihr hier in dem Sinn ja noch nie gesehen, dass ein Tier geschlachtet wird. Das wird hier auch nicht zu sehen sein. Aber ein geistliches Schlachtopfer sollen wir darbringen als Gemeinde. Und das heißt eben geistlich, ja, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Es geht hier um Gebet. Der Tempel, der gefüllt ist mit der Anbetung Gottes. Wie es Jesus mit der Samariterin diskutiert, wo ist denn dieser Tempel, an dem Gott angebetet werden soll? Die Anbetung findet statt in Geist und Wahrheit in der Gemeinde, dem Tempel Gottes. Und das ist das zweite große Ziel, das hier genannt wird, darüber, was eine Gemeinde ausmacht. Sie ist der Ort, an dem Gott angebetet wird. Und zwar so angebetet wird, wie es ihm gefällt. Und das ist jetzt, denke ich, ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, auch hier in diesen Zielen, die hier genannt sind, denn es geht hier nicht nur um dieses private, persönliche Gebet in der persönlichen Gebetsgemeinschaft, die ich habe mit Gott oder die ich vielleicht auch habe als Familie oder mit meinem Ehepartner mit Gott, sondern es geht darum, dass Gott in der Gemeinde angebetet wird, von der Gemeinde angebetet wird, als Gemeinde angebetet wird, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem Gott angebetet wird, als ein Tempel Gottes, in dem er verherrlicht wird, in dem geistliche Schlachtopfer dargebracht werden. Das war im alten Israel ja auch nicht so, dass das jeder zu Hause gemacht hat, sondern dazu musste man in den Tempel gehen, dazu musste man an den Ort gehen, den Gott gewiesen hat, wo diese besondere Anbetung stattfinden soll. Und in dem zweiten Abschnitt, den wir am Ende noch kurz ansehen werden, dann auch nachher, da ist es dann eben auch, wie wird dieses Ziel umgesetzt? Dieses Ziel, also diese 6 Punkte, dieses Ziel wird hauptsächlich durch Gebet, die öffentliche Verkündigung von Gottes Wort und persönlichen Dienst mit dem Wort Gottes erreicht. Aber diese Ziele erreichen wir hauptsächlich dadurch, dass wir im Gebet als betende Gemeinde vor Gott stehen oder knien und ihn anbeten. Das Gebet muss in unserer Gemeinde eine ganz, ganz, ganz hohe Stellung haben. Eine ganz vorgeordnete Stellung haben. Es ist so wesentlich, dass das hier neben der Verherrlichung Gottes gleich als 2. Punkt genannt wird. Durch das Gebet bekennen wir unsere Abhängigkeit von Gott. Und wir dürfen das auf keinen Fall vernachlässigen. Spurgeon hat mal ganz trefflich etwas gesagt, und er bringt die Dinge oft ja sehr schön und bildlich auf den Punkt, das ich euch gerne vortragen möchte. Wir lassen uns so leicht davon abbringen, zu Jesu Füßen zu sitzen, um an eine Arbeit zu gehen. Wir kürzen so leicht die Zeit des Gebets ab, um mehr für Christus tun zu können. Gemeinschaft mit Christus ist das Köstlichste. Und wenn sie einmal verloren ist, was ihr auch getan haben mögt, während der Zeit, da ihr hättet mit Christus verkehren sollen, ihr mögt Kupfer gewonnen haben, aber Goldstücke habt ihr während der Zeit verloren. Manche mögen Silber erbeutet haben, aber sie haben Diamanten verloren. Um euretwillen und um derer Willen, denen ihr ein Segen sein wollt, müsst ihr darauf achten, dass der Sitz zu Jesu Füßen nicht vernachlässigt werde. Ihr wisst, es geht um diese Begebenheit mit Maria und Martha. Die Martha, die so viel getan hat und aktiv war. Und Maria, die zu Jesu Füßen saß, mit ihm die Zeit verbracht hat. Sie hat das Bessere gewählt, sagt Jesus. Nicht nur persönliche, sondern diese innige Gemeinschaft mit Christus, mit Gott im Gebet, als Gemeinde, dürfen wir nicht vernachlässigen. Und ich sage uns das gerade auch in unsere Gemeinde hinein. Wir sind insgesamt, wenn wir so gucken, doch eine recht junge Gemeinde. Und junge Menschen haben eher so den Drang, lass uns anpacken, lass uns machen, lass uns tun. Und da ist es manchmal eine Gefahr, diese Gemeinschaft mit Christus im Gebet darüber zu vernachlässigen. Und die Zeit des Gebets abzukürzen, um irgendwas tun zu können, aktiv zu werden, irgendwas zu bewegen. Wir finden in der alten Kirche ein, finde ich, sehr bewegendes Beispiel von dem Apostel Jakobus, der so häufig in den Tempel gegangen ist, um für das Volk zu beten, dass es von ihm heißt, allein pflegte er in den Tempel zu gehen und man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, da er ständig auf den Knien lag, um Gott zu Gott zu beten und ihn um Verzeihung für sein Volk zu bitten. Ich denke, auch das ist ein treffliches Vorbild, wie Jakobus ein Beter war, der auf den Knien gelegen hat und für die Gemeinde gebetet hat. Ja, ich denke, es war der Jakobus, der dann auch der Gemeindeleiter war, sozusagen der Gemeinde in Jerusalem. Und ich wünsche mir, dass wir solche Kamelknie haben als Gemeinde, dass wir dieses Ziel der Anbetung als Gemeinde nicht nur hochhalten, sondern auch mit Taten, mit der Tat des Gebets, mit Gebeten auch ausfüllen. Dass wir auch ein Bewusstsein dafür haben, wie wesentlich die Gebetsstunde am Mittwoch auch bei uns hier in der Gemeinde ist. Es ist im Grunde die entscheidende Veranstaltung, die wir als Gemeinde haben. Natürlich ist die Verkündigung von Gottes Wort und auch die Evangelisation und diese anderen Punkte sind auch ganz wichtig. Will ich nicht schmälern, aber die würden nicht Frucht bringen, die würden nicht Gott in dem Sinne ehren, wenn wir die Gebetsstunde vernachlässigen. Wenn wir diese Zeit des Gemeindegebets einfach so sagen, naja, das ist so zweitrangig. Nein, das ist es nicht. Das ist vorrangig. Das andere ist nicht zweitrangig, aber das geht nicht ohne das Gebet. Ja, Spurgeon hat einmal gesagt, ich würde aufhören, hier zu predigen und in dieser Gemeinde zu dienen, wenn nicht die Gemeinde im Gebet dieses alles mitträgt. Und er wusste, wie wichtig das ist. Und er hat Gottes Segen und Frucht darin erlebt. Lasst uns dieses wichtige Ziel ganz, ganz hochhalten und lasst uns eine Gemeinde sein von Betern. Wenn wir Geschichte lesen über Erweckungsbewegungen, ich weiß keine Erweckung, der nicht solche Gebetsveranstaltungen vorangegangen wären, wo Menschen zum Gebet gekommen sind und gefleht haben, dass Gott Erweckung schenken möchte. Ohne das Gebet, ohne diese innige Abhängigkeit von Gott, auch als Gemeinde, werden wir keine Frucht sehen. Gott möchte, dass wir solche Beter sind. Das ist das zweite Ziel, das hier genannt ist, wozu wir als Gemeinde zusammenkommen. Als Anbeter. Zur Anbetung Gottes. Als Tempel Gottes, in dem Gott verherrlicht wird. Und das Gebet als Gemeinde, seine Form des Gebets, die keine andere Form des Gebets ersetzen kann. Das persönliche, private ist eine Sache, ist wichtig, aber das kann nicht das Gebet als Gemeinde ersetzen. Ein drittes, das uns hier genannt wird, ist dann Sündern das Evangelium zu verkündigen. Matthäus 28, Vers 18 bis 20, ich denke, da haben wir vielleicht wieder den einen oder anderen, der diesen Abschnitt auswendig kennt. Ja?
Es ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin in aller Welt und macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Heiligen Geistes, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und jetzt war ein bisschen durcheinander.
Es war ein bisschen durcheinander, aber es kommt dann schon noch. Ja.
Und lehrt sie erhalten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt.
Ja, aber war ein bisschen noch mit dem Luther, ne? Aber macht nichts. Es heißt hier, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles bewahren, was ich euch geboten habe.
Genau.
Ja? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist natürlich der große Missionsauftrag. Und wenn wir dann noch im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, die Verse 24 und 25 hinzunehmen, dann sehen wir auch diese enge Verbindung zur Gemeinde. Wer könnte uns die vorlesen? 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 24 und 25. Dann lese ich das mal selbst vor. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten, indem er bekennt, Gott ist in Wahrheit bei euch. Ja, hier sehen wir auch, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem hier ein Ungläubiger hinzukommt. Wie immer der dazukommt, wird uns gar nicht näher beschrieben. Aber er kommt herein und er sieht, das ist der Ort, an dem Gott ist. Und er fällt auf die Knie und sagt, Gott ist in Wahrheit bei euch. Und er erkennt das und es heißt hier, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Das heißt, er wird überführt von seiner Sünde und er findet zum Glauben an Jesus Christus. Das ist der Ort des Heils, die Gemeinde. Und ich denke, auch da müssen viele von uns bekennen, das ist der Ort, an dem sie Christus kennengelernt haben. Unter der Verkündigung von Gottes Wort. Das ist der Ort, an dem sie das Evangelium gehört haben. Das ist das Ort, an dem sie zum Glauben an Christus gefunden haben. Und so soll eben die Gemeinde ein Ort sein und keiner soll den Raum der Gemeinde verlassen, ohne dass er das Evangelium gehört hat. Darüber hinaus werden wir natürlich auch versuchen, Menschen auf andere Weise mit dem Evangelium bekannt zu machen, sei es auf der Straße, sei es durch persönliche Beziehungen, Kontakte, Menschen auf das Evangelium hin anzusprechen. Sei es vielleicht auch mal durch so besondere Veranstaltungen wie diese, die dann demnächst stattfinden im Mai, lebensentscheidende Fragen, 5 Abende zu, um Menschen auf das Evangelium hin anzusprechen. Es ist ein wesentlicher Auftrag von uns als Gemeinde Jesu Christi, allen Menschen das Evangelium zu bringen. Allen Menschen die heilbringende Botschaft von der Erlösung in Jesus Christus zu bringen. Das ist das Dritte, das uns hier genannt wird. Evangeliumsverkündigung. Das Vierte, um die Heiligen zu erbauen. Wir bleiben gerade hier im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. In Vers 12 lesen wir, so seid auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Und in Vers 18, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 in einer Sprache. Und Vers 26, was nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Alles geschehe zur Erbauung. Ja, das ist ganz wesentlich auch für uns als Gemeinde Jesu Christi, wenn wir zusammenkommen als Leib Christi, dass auch jedes Glied das empfängt, was es braucht, um im Glauben gestärkt zu werden, um voranzukommen, um ermahnt zu werden, wo es notwendig ist, um ermutigt zu werden, wo es notwendig ist, um gestärkt und gestützt auch am Tag des Herrn die Versammlung der Gemeinde wieder zu verlassen. Wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, und natürlich auch in der, darüber hinaus, während der Woche, wo man Beziehung und Kontakt hat innerhalb der Gemeinde, ist das natürlich auch ein wesentlicher Moment, dass wir einander mittragen und unterstützen und helfen. Und das ist auch eine wichtige Funktion von, von uns als Gemeinde Jesu Christi. Im Epheserbrief im 4. Kapitel lesen wir da auch davon, lesen wir mal den Vers 12 vor, zur Ausrüstung für die Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Dazu hat Gott die verschiedenen Gaben und Dienste und Aufgaben in der Gemeinde gegeben, dass der Leib Christi wächst, gedeiht, erbaut wird und gesund heranwächst. Und dann heißt es hier eben im Vers 16, möchte jeder eben daran teilhaben, damit er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe bewirkt. Ja, das ist, was die Gemeinde kennzeichnet. Gesundes Wachstum im Glauben, in der Hingabe, in der Nachfolge. Und so möchte Gott auch von jedem, den er erlöst hat, dass er Teil einer sichtbaren, lebendigen, biblisch geordneten Ortsgemeinde ist. Woanders findet das nie in diesem Maß statt. Und ein wichtiger Grund, warum Gott das so eingerichtet ist, ist, dass eben jeder Gläubige geistliche Nahrung braucht. Er braucht auch Erbauung. Beziehungsweise als Glied am Leib Jesu Christi ist er auch in seiner Aufgabe für andere da, die seine Dienste brauchen. Und so ist es zur gegenseitigen Selbstauferbauung in Liebe, wie das im Epheserbrief so schön heißt, von Gott so zusammengefügt. Wer dann versucht, sein geistliches Leben allein zu bewältigen, der wird es schwer haben, diese Erbauung zu finden. Er wird sie eigentlich im eigentlichen Sinne und Vollmaß des Wortes nicht finden. Und ich erinnere mich noch gut an dieses Wochenende mit Jeremy Walker vor ein paar Wochen, wo wir einige Gäste hatten, die diese Not so richtig zum Ausdruck gebracht haben, dieses Selbstempfinden, dass sie diese geistliche Gemeinschaft in einer Gemeinde nicht erfahren können, wo sie gerade sind. Und die merken, wie ihnen da ganz Wesentliches fehlt und sie auch letztendlich so immer irgendwie ein kümmerliches Glaubensdasein führen müssen, weil sie manches zwar sich irgendwie ranholen können, aber dieses Teilhaben am Leib Christi in einer Ortsgemeinde, das fehlt. Und es mag solche Ausnahmesituationen geben, aber es ist nicht das, was Gott gedacht hat. Gewöhnlich soll jeder, der zur weltweiten unsichtbaren Gemeinde Jesu Christi gehört, auch zu einer Ortsgemeinde gehören, wo er zum Dienst an anderen seine Gaben einsetzt, die Gott ihm gegeben hat, und die Gaben und den Dienst von anderen in seinem eigenen Leben erfährt, in den Dingen, die er anderen gegeben hat. Und im 1. Korinther 12 macht beispielsweise Paulus das ja so deutlich an diesem Bild des Leibes: Es ist keiner alles. Jeder ist immer nur so ein kleines Stück. Und nur gemeinsam können wir wirklich den Leib Christi auch abbilden und das ergänzen, was bei dem anderen fehlt, und einander mittragen. So ist auch das ein ganz wesentliches Ziel der Gemeinde Jesu Christi. Ein wesentlicher Grund, warum wir hier sind. Wir brauchen einander. Und voneinander getrennt können wir nichts tun. Oder nicht so viel tun, wie wenn wir miteinander mit Christus verbunden sind. Ein fünftes Ziel, das hier genannt wird, ist, die Gemeinde zu festigen und neue Gemeinden zu gründen. Ich bin auch sehr glücklich darüber, dass wir als Gemeinde diese Aufgabe nicht so auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben, sondern dass wir hier auch aktiv werden, obwohl wir klein sind. Obwohl wir eigentlich nicht so riesig viel Kraft haben, dass wir sagen, naja, wir können mal auf ein paar Leute verzichten hier. Nein, das ist nicht unser Thema, aber wir haben doch dieses Anliegen, an anderen Orten auch Gemeinden zu gründen. Und das ist auch eine wesentliche Aufgabe für die Gemeinde Jesu Christi. Ich würde gerne drei Stellen in der Apostelgeschichte mit uns dazu ansehen. Angefangen in Kapitel 11. Wer könnte uns da ein bisschen vorlesen? Ja, Alexander, Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 29 und 30.
Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten die für den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Ist das richtig?
Ja.
Ich habe jetzt aus der Luther gelesen, dass ich heute hier bin zum Vorlesen.
Hat es dich erwischt. Vers 29. Heißt es, weil ich jetzt habe ich jetzt nicht gut genug aufgepasst, wie es bei dir ist, aber da ist von in der Elbefelder von der Hilfeleistung gegenüber den Brüdern die Rede, ja. Genau. Die Gabe ist es, genau. Aber man hat hier sozusagen eben auch was getan für Gemeinden an anderen Orten, nämlich man hat gesammelt, um den notleidenden Geschwistern in Judäa was zu bringen und ihnen zu helfen, ja, um die Gemeinde zu festigen. Die hatten Not. Und das ist jetzt dieser Aspekt eher der Teilhabe auch an der Not in anderen Gemeinden und dort an der Festigung mitzuwirken. In Kapitel 15, ja, Vers 3, 36 und 41.
Und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten.
In 36 und 41.
Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder umkehren und in all den Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, nach unseren Brüdern sehen, wie es um sie steht. Und er durchzog Syrien und Gemeinden.
Also wir sehen hier diese, vor allen Dingen unter der Leitung von Paulus, war es immer ein Anliegen, auch die Gemeinden zu stärken, sie zu festigen, ja, dass sie ermutigt sind. Da heißt es, sie haben von der Bekehrung aus den Nationen erzählt und es war eine große Freude, es war eine Ermutigung, es war eine Stärkung, eine Glaubensermutigung auch über die eigene Gemeindegrenze hinaus, aber natürlich auch in der Gemeinde. Und in Kapitel 16, Vers 5, die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl zu. Die Gemeinden wurden im Glauben gefestigt. Ja? Das ist auch ein Zeichen dafür, dass wir als Gemeinde nicht davon ausgehen können, dass wir es erreicht haben. Wir werden immer diesen Moment haben, dass wir im Glauben noch fester werden können, Freude im Glauben erfahren dürfen über das, was wir von anderen erfahren zum Beispiel, oder auch gestärkt werden können, im Glauben den Herrn treu nachzufolgen. Das ist etwas, was wir als Gemeinde Jesu Christi immer brauchen werden. Und so ist es auch ein Teil dessen, was Gemeinde ausmacht, eben Gemeinden zu festigen, die eigene Gemeinde, darüber hinaus dazu beizutragen, dass andere Gemeinden auch im Glauben ermutigt werden und neue Gemeinden gegründet werden. Das ist eben etwas, was über das eigene persönliche Glaubenswachstum hinausgeht und dazu beiträgt, dass das Werk Gottes in dieser Welt getrieben wird, dass die Gemeinde Jesu Christi eben auch an anderen Orten, in Ortsgemeinden sich versammelt und darin bestärkt wird. Und da wollen wir auch gerne dran mitarbeiten und unsere Kraft drin einsetzen, dass das auch geschieht. Und ein letztes, was hier genannt wird, ein sechstes, ist den notleidenden Menschen Gutes zu tun. Wir hatten gerade schon ein bisschen was gehört von Paulus, der da eine Sammlung bringt nach Jerusalem. Wir lesen im Römerbrief in Kapitel 15, in Vers 26. Es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Ja, das ist eben diese Unterstützung einer anderen Gemeinde an einem anderen Ort, die in Not ist. Aber auch in Galater 6, Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Aber nicht nur. Ja? Es ist auch durchaus auch Auftrag der Gemeinde Jesu Christi, Menschen in Not Hilfe zu bringen. Aber ihr seht, es ist Punkt 6, das heißt, es ist nicht der erste, nicht das Wichtigste, aber es ist auch nichts, was man einfach beiseite lassen kann. Auch hier sollten wir immer wieder einen Blick offen haben, wo gibt es Menschen in Not? Und wie können wir diesen Menschen helfen? Und manchmal kann das ganz schön weit weg sein. Ja, wenn wir heute eine Karte nehmen und gucken, wo ist Mazedonien? Also, da gibt es dieses Land Mazedonien, aber dort auch in Nordgriechenland. Und gucken, wo ist Jerusalem? Dann denken wir, naja, ist so schon überschaubar weit für unsere Tage, aber in der damaligen Zeit war das extrem weit. Ja? Da muss man erstmal zu Fuß hin und her gehen und dann nochmal so ein bisschen Geld in der Tasche haben, ohne dass es einem geklaut wird. Ja? Die Gläubigen damals haben in Mazedonien Geld gesammelt für die Gläubigen in Jerusalem. Damit dieser Gemeinde geholfen wird. Weil die hatten offenkundig ziemliche Probleme. Ist jetzt nicht unser Thema, was und warum, aber die haben sich das zum Anliegen gemacht. Die haben gesagt, ja, wir wollen denen helfen. Und dann sollte es uns auch keine Schwierigkeit sein, auch Gläubigen an anderen Orten. Und manchmal ist es eben auch darüber hinaus, Menschen, die in Not sind, an anderen Orten auch Hilfe zu bringen. Naja, wenn du halt die Nachrichten anguckst, dann weißt du eigentlich gar nicht, wo du anfangen sollst. Es gibt so viele Orte, an denen wir Not sehen. Aber ich denke, wir sollten es auch nicht ausblenden, sondern sollten zugucken, dass wir da auch immer wieder was finden. Ich denke, letztes Jahr hatten wir versucht, den Geschwistern in den Philippinen dort etwas zukommen zu lassen, die dann vor Ort geguckt haben, dass da eben auch den Notleidenden geholfen wird. Nach dieser, was war das damals eigentlich, ein Sturm war das, ne? War es auch ein Tsunami? Ne, es war ein Sturm. Ja. Taifun, so ist das Ding. Ja. Aber wie gesagt, wenn man nur ein bisschen guckt, es gibt viele, viele Orte, an denen viele schlimme Dinge passieren. Ihr müsst heute nur mal gucken, in Afrika, im Südsudan zum Beispiel oder in Nigeria oder in Zentralafrika. Es gibt sehr viele, viele Orte, an denen Christen in Not sind, aber an denen eben auch Menschen schlimme Not leiden. Wenn wir überlegen, wir leben in einer Welt, in der alle 30 Sekunden ein Kind verhungert, in der 1 Milliarde Menschen nicht genug zu essen hat und nicht die Lebensgrundlage hat, die man eigentlich braucht, dann weiß man eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Aber das heißt nicht, dass man dann resigniert zurücklehnen und gar nichts tun soll. Das ist nicht unsere Aufgabe. So. Das sind die 6 Dinge, die uns hier in unserer Gemeindeordnung zusammengefasst sind und wir haben ja am Anfang auch manches schon sehr, sehr klar auch vor Augen gehabt, was das Ziel der Gemeinde ist, die Verherrlichung Gottes, die Anbetung Gottes, Evangeliumsverkündigung, Erbauung der Gläubigen, Festigung der Gemeinde und Gründung neuer Gemeinden und Hilfe für notleidende Menschen. Das wird in dem nächsten Satz noch einmal zusammengefasst und auch gesagt, wie wir das tun wollen. Deshalb ist es unser Anliegen, dass Gottes Plan sein vollkommenes und heiliges, gerechtes und gutes Gesetz, das wunderbare Evangelium und das wunderbare Evangelium seiner Gnade in der ganzen Welt bekannt gemacht werden. Hier ist von zwei Dingen die Rede. Von dem Gesetz, dem noch einige Adjektive hinzugefügt wurden, vollkommen, heilig, gerecht und gut, und das Evangelium. Beides als Inhalt der Verkündigung dessen, oder was wir in die Welt hinaus verkündigen wollen. Wenn wir uns heute so ein bisschen umhören unter christlichen Gemeinden, wird man sicherlich oft hören, ja, das Evangelium, das wollen wir predigen. Aber wir schreiben uns hier auch ganz groß hin, dass wir das Gesetz, Gottes vollkommenes, heiliges, gerechtes und gutes Gesetz, der ganzen Welt bekannt machen wollen. Wieso eigentlich?
Das Gesetz kommt zur Kenntnis der Sünde, schreibt Paulus in
Römer. Ja, wo kommen diese Adjektive her? Auch aus dem Römerbrief.
Ach so, aus Römer 7.
Ja, Römer 7. Ja. Gut. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, wir müssen das Gesetz predigen, damit Menschen überhaupt ihre Sünde erkennen können. Die merken das sonst vielleicht gar nicht. Wozu noch?
Gott als der Heilige und Gerechte erkannt.
Gut, das hat natürlich was mit Sünde zu tun. Gott ist heilig und gerecht und er wird diese Sünde richten. Ihr habt am letzten Sonntag auch das Glaubenszeugnis von James gehört. Das war ein Moment, der ihm sehr klar vor Augen stand, dass Gott der Richter ist, der eines Tages kommen wird und diese Welt richten wird. Nach was für Maßstab? Nach seinem Gesetz, das unveränderlich ist. Ja, wo klar ist, das ist falsch, das ist richtig, das ist Sünde oder eben gut. Also ist Gottes Maßstab für Heiligkeit, klar. Ja, bitte.
Um zu lernen, was Gott von uns fordert und verlangt.
Jawohl. Das ist dann der dritte Gebrauch des Gesetzes. Ja. Das Gesetz ist uns eben auch als Christen als Maßstab gegeben, damit wir wissen, wie wir Gott wohlgefällig leben können. Das heißt, vom neuen Bund, dieses Gesetz wird uns aufs Herz geschrieben. Aber es ist eben nicht undefiniert irgendetwas, was ich mir gerade so erfühle, sondern es ist ganz klar gesagt, was es ist. Ja? Du sollst nicht Ehe brechen. Naja, da muss ich nicht lange überlegen. Brauche ich keine andere Frau angucken. Ja? Also das ist einfach eine klare Sache, ja? Was Gott gefällt. Aber es gibt noch den zweiten Gebrauch, der ganz wesentlich ist. Bitte. Okay, das ist für, ja, lass ich mal gelten, aber es treibt uns zu Christus. Ja? Es treibt uns zu Christus. Das ist das Gesetz überführt von Sünde, es treibt uns zu Christus und es ist uns ein Maßstab dafür, was Gott wohlgefällig ist. Und wir haben das für uns auch als Gemeinde so in unseren Gottesdiensten, dass wir deshalb auch das Gesetz lesen. Wir versuchen das schon ein bisschen zu variieren, aber dass wir auch diesen Moment haben, wo wir uns klar vor Gott stellen, um zu bekennen und zu erkennen, wir sind Sünder. Und das ist Gottes heiliger Maßstab. Gemessen an diesem Maßstab bin ich ein Sünder und ich brauche Vergebung. Und wenn ich das verstanden habe, dann fliehe ich hin zu Christus, weil ich weiß, nur dort kann ich Erlösung finden. Und dann komme ich schon auf die Seite des Evangeliums, die Evangeliumsverkündigung. Aber die Evangeliumsverkündigung macht keinen Sinn, wenn ich nicht weiß, was Sünde ist. Wenn ich das Gesetz Gottes nicht kenne. Und das ist ein reformatorischer Grundsatz, die Verkündigung von Gesetz und Evangelium. Und wir müssen in unserer Zeit traurigerweise oft häufiger betonen, wir müssen auch das Gesetz predigen. Weil es ist nicht nur Gottes Liebe und du kannst so bleiben, wie du bist, ja, sondern du musst erstmal überführt werden von deiner Sünde. Sonst weißt du nicht, was Buße ist, sonst kannst du überhaupt keine Buße tun. Worüber auch? Weil du gar nicht weißt, was du falsch getan hast. Ja? Weil du überhaupt deine Sündhaftigkeit vor Gott nicht erkannt hast. Aber das ist hier der Moment, wie das eben stattfindet, dass wir diese diese sechs Ziele auch umsetzen, indem wir Gottes Gesetz und Evangelium der ganzen Welt bekannt machen. In Lukas 24, Vers 47 finden wir das dann beispielsweise mit diesen Worten bezeugt. Da gibt Jesus den Jüngern den Auftrag, was sie tun sollen, und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ja, das ist ihre Aufgabe oder unsere Aufgabe auch als Gemeinde Gottes, dass wir in Jesu Namen Buße zur Vergebung der Sünden predigen. Aber da muss ich ja auch wissen, was ist Sünde. Deshalb brauche ich das Gesetz. Und dass allen Nationen, eben der ganzen Welt, das auch bekannt machen. Und Paulus bekundet das in Apostelgeschichte 20, Vers 21, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Und in Vers 27, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also ich habe auch das Gesetz nicht weggelassen und ich habe das Evangelium nicht weggelassen, ganz im Gegenteil. Ich habe sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus bezeugt. Und Buße geht eben nur oder geht immer einher mit dem klaren Wissen um Gottes Gesetz und Gerechtigkeit. Und schließlich ist es unsere Aufgabe als Gemeinde, wie es dann hier in diesem letzten Satz heißt, in diesem Abschnitt, den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu verteidigen. Das ist ein Zitat aus Judas 3, der Judasbrief, der letzte vor der Offenbarung. Wir hatten ja eine schöne Predigtreihe drüber. Aber das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde, diesen ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu verteidigen. Und so wollen wir uns auch dafür einsetzen, dass die Lehre rein erhalten bleibt, dass der Glaube nicht verwässert wird oder mit irgendwelchen anderen Dingen durchsetzt, sondern dass dieser Glaube so bekannt wird. Also wir haben diese sechs Ziele, die Verherrlichung Gottes, die Anbetung Gottes, die Evangeliumsverkündigung, die Erbauung der Gläubigen, die Festigung der Gemeinde und Gründung neuer Gemeinden und Hilfe für notleidende Menschen. Wie wollen wir das vor allen Dingen umsetzen? Durch die Verkündigung von Gottes Wort in Gesetz und Evangelium und die Verteidigung der reinen Lehre. Und wie soll man das praktisch erreichen? Im zweiten Abschnitt heißt es hier, dieses Ziel wird hauptsächlich durch Gebet, die öffentliche Verkündigung von Gottes Wort und den persönlichen Dienst mit dem Wort Gottes erreicht. Von den Aposteln heißt es in Apostelgeschichte 6, dass sie sagen, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist die wesentliche Aufgabe gewesen der Apostel, das ist heute die wesentliche Aufgabe auch von uns als Pastoren, als Ältesten in der Gemeinde, dass wir diese Aufgabe wahrnehmen, im Gebet zu verharren und Gottes Wort zu verkündigen. Und das soll auch in unserer Gemeinde immer im Vordergrund stehen. Vorhin hatte ich es eben gerade besonders betont, das Gebet, sowohl persönlich als auch in der Familie oder in der Ehe und dann aber auch eben als Gemeinde und die öffentliche Verkündigung von Gottes Wort, das sind die zwei Dinge, die uns als Gemeinde kennzeichnen sollten. Gebet und Predigt. Von Gottes Wort nach Gesetz und Evangelium. Öffentliche Verkündigung von Gottes Wort, wie es hier dann eben heißt, den persönlichen Dienst mit dem Wort Gottes, das ist dann im Rahmen der Seelsorge, der persönlichen Beziehung, dem persönlichen Austausch mit Gläubigen in der Gemeinde, mit Gottes Wort. Das ist die persönliche Predigt sozusagen an den Einzelnen. Da kommt jemand zu uns als Ältester und sagt, ich habe hier ein Problem. Oder wir erkennen das und gehen dahin, aber in der Seelsorge. Unsere Aufgabe ist es, Gottes Wort in das Leben dieses Gläubigen hineinzubringen und ihn unter Gottes Wort zu stellen und sagen, hier, guck, das ist eine Anwendung für diese Frage, die du gerade hast. Hier findest du Weisungen in Gottes Wort für dich persönlich. Und das ist eben in der Gemeinde als Ganzes, wenn wir nachher wieder eine Predigt hören von Gottes Wort, dann geht es nicht darum, dass Nathanael uns erzählt, was er heute sich gedacht hat, dass er einfach gerne mal loswerden möchte, sondern dass er uns erklärt, was Gott in seinem Wort geschrieben hat und was das für dich und für uns als Gemeinde ganz persönlich bedeutet. Gottes Wort. Das ist die Autorität, unter der wir stehen. Und so haben wir als Gemeinde auch keine großartigen Programme, keine Konzepte, wie wir diese von Gott gegebenen Ziele umsetzen wollen, irgendwelche Gemeindewachstumsförderung, sonst was Programme, sondern unsere Aufgabe ist es schlicht und ergreifend, demütig hingegeben zu beten. Und wir bitten Gott um seinen Segen. Und wir beten zu Gott, dass er seiner Gemeinde auch die Frucht schenkt, dass er die Gemeinde stärkt und wachsen lässt und gedeihen lässt. Und dass er uns im Glauben ermutigt und stärkt und voranbringt. Gebet. Demütiges, hingebungsvolles Gebet. Das ist das erste Mittel. Und das zweite, die öffentliche und private Verkündigung von Gottes Wort für Gläubige. Aber eben auch die Verkündigung von Gesetz und Evangelium an alle Welt, damit Menschen zum Glauben an Christus finden. Und das ist unser Verlangen. Gebet und reine, klare Wortverkündigung. Damit sind wir eigentlich schon am Ende. Sehr einfach gehalten und doch sehr tiefgehend, und biblisch und weit. Ich möchte jetzt für den nächsten Paragraph gar nicht mehr so viel Zeit verwenden, denn ich denke, das werden wir sicherlich auch an einer anderen Stelle immer wieder mal aufgreifen, wo es dann darum geht, dass wir als Gemeinde auch ein Bekenntnis haben. Die Heilige Schrift wird als die einzige Autorität und Ausdruck der absoluten Wahrheit anerkannt. Die Bibel ist die höchste und allein entscheidende Autorität in allen Glaubensfragen sowie in Fragen der Ordnung und der Moral. Die Heilige Schrift wird als die einzige Autorität und Ausdruck der absoluten Wahrheit anerkannt. Die Bibel. Sola Scriptura. Die Schrift allein und sonst nichts. Hier finden wir Gottes Wahrheit. Und niemals darf eine menschlich verfasste Schrift, die nicht Teil der Bibel ist, nahezu so wertvoll erachtet werden wie die Heilige Schrift oder irgendwie ihr den Rang ablaufen. Unser Glaubensbekenntnis ist nicht die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist die Autorität, die Gott uns gegeben hat. Kein Bekenntnis, keine Predigt besitzt die Vollmacht, die Heilige Schrift besitzt. In allen Fragen müssen wir immer auf die Schrift zurückkommen. Und so schreiben wir auch ganz groß bei uns Sola Scriptura. Und so muss die Verkündigung immer aus Gottes Wort herauskommen, wie ich es gerade schon sagte. Sonst ist die Predigt Menschenwort, besitzt keine Autorität. Und in der Seelsorge gibt es keinen Rat, der uns binden könnte, es sei denn, er kommt aus Gottes Wort. Jeder seelsorgerliche Rat, jede Predigt muss von Gottes Wort her begründet werden. Aber dort, wo Gottes Wort wirksam gebraucht wird und wo die Predigt, wo der seelsorgerliche Rat durch Gottes Wort getragen ist, da ist Gottes Wort schärfer als jedes zweischneidige Schwert bis zur Trennung von Mark und Bein. Und so wollen wir dies immer hochachten, dass die Heilige Schrift die einzige von Gott gegebene Norm ist, die wir hier auch in unserer Gemeinde haben. Ihr alle kennt Verse wie den 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Oder Jesaja 8, Vers 20 oder 2. Timotheus 4, Vers 1 und 2. Dort heißt es, predige das Wort. Ja, das Wort Gottes, das ist der Maßstab, den Gott uns gegeben hat. Das ist die Autorität, unter der wir stehen. Wir bekennen aber dann, oder wir schreiben dann weiter in unserer Ordnung in dem zweiten Abschnitt, diese heilige Schrift gebietet einer sichtbaren Ortsgemeinde ausdrücklich und erwartet von ihr, dass sie festschreibt, was die Bibel über die wichtigsten Dinge lehrt. Außerdem ist es notwendig zu wissen, was die Bibel über die wichtigsten Dinge lehrt, damit sie eingehalten, gelehrt und verteidigt werden können. Deshalb bekennen wir uns zum baptistischen Glaubensbekenntnis von 1689 als dem besten Ausdruck biblischer Lehre. Ich kann jetzt fragen, wo steht das denn so genau, dass man das tun soll in der Bibel? Dass wir ein Bekenntnis brauchen? Das lässt sich aus Bibelstellen ableiten, die hier in unserer Gemeindeordnung auch in der Fußnote genannt sind. Ich nenne die, lese die jetzt auch nicht mehr alle mit euch durch, aber das ist sicherlich eine bisschen krass formulierte Aussage, ja? Dass man das tun muss. Aber wir finden in der Heiligen Schrift, dass diese Schriften immer in bestimmte Situationen hineingeschrieben wurden. Und in bestimmten Situationen wird die Wahrheit Gottes angesprochen und ausgesprochen. Und dabei enthält jedes biblische Buch und jeder Brief die Wahrheit Gottes. Und da, wo es irgendwie ein bestimmtes Problem gab, wurde es von den biblischen Schreibern angesprochen. Wenn wir aber jetzt etwas wissen wollen über eine bestimmte Frage, dann gibt es verschiedene Abschnitte in der Heiligen Schrift, wo das oft angesprochen wird. Und so müssen wir dann diese verschiedenen Abschnitte miteinander zusammenbringen und gucken, was ist denn die biblische Lehre zu dieser Frage? Was lehrt die Bibel, manche fragen sich ja im Moment, über die Ehe? Ja, was heißt das, dass Mann und Frau einander heiraten? Wo steht da was in der Bibel dazu? Da werden wir mehr als eine Stelle finden. Ja, was bedeutet es, dass in der Bibel steht, Menschen werden getauft? Was steht in der Bibel über die Frage, wie ein Mensch gerechtfertigt wird? Was steht in der Bibel über andere Fragen? Und so müssen wir diese Dinge immer wieder zusammenschauen aus verschiedenen Schriftstellen heraus. Und dazu dient dann eben auch ein Bekenntnis. Und wir finden dann in der Heiligen Schrift einige Stellen, in denen ganz klar dazu aufgefordert wird, dass wir gehorsam sein müssen gegenüber der reinen Lehre, der gesunden Lehre. Da heißt es in Titus 1, Vers 9 über einen Ältesten, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. In Römer 6, Vers 17 ist von einem Bild der Lehre die Rede. Oder in 2. Timotheus 1, Vers 13 von dem Vorbild der gesunden Worte. Und da sehen wir auch in diesen Schriftstellen, wie gesagt, es sind einige, die hier genannt werden in unserer Gemeindeordnung, dass man offensichtlich auch in der neutestamentlichen Gemeinde zunehmend ein klares Bewusstsein und Verständnis dafür entwickelt hat, was denn dieses Bild der reinen Lehre enthält, was das ist. Und das Ganze wurde durch die Apostel überliefert und war dann eben auch recht klar umrissen, war notwendig, um junge Gläubige daran zu unterweisen, in der Lehre, die gemäß der Gottseligkeit ist. Und anhand dieser konnte dann auch der Glaube verteidigt werden. Und man beginnt in der Kirche sehr früh, diese Lehren auch zusammenzutragen. Und immer dort, wo es besondere Angriffe gab im Lauf der Kirchengeschichte, gab es wieder sozusagen eigentlich neue Themen, die dann neu aufgegriffen wurden und neu auch bekenntnismäßig formuliert wurden. Wir gründen unser Bekenntnis, wenn man das genau studiert, auf viele dieser altkirchlichen Bekenntnisse und Bekenntnisformulierungen aus Nicäa oder Chalcedon, auf das apostolische Glaubensbekenntnis, viele dieser Dinge würden wir auch hier bis in den Wortlaut hinein wiederfinden, wo man beispielsweise eben die Gott-Mensch-Natur-Jesu bekannt hat, die Dreieinigkeit bekannt hat, Dinge, die man im Laufe der Kirchengeschichte an verschiedenen Stellen immer wieder neu formuliert hat. Und das waren ja keine neuen Lehren. Es sind biblische Lehren, die man dann eben aus der Gesamtschau der Bibel heraus im Wort gefasst hat. Und wir sehen in diesem baptistischen Glaubensbekenntnis eben den besten Ausdruck der biblischen Lehre. Ich denke, diese Aufgabe, das zu verteidigen, ist eher in der Einleitung über das Bekenntnis eigentlich notwendig. In der Einleitung zu diesem Buch steht auch einiges dazu, wo man das vielleicht auch nachlesen kann. Dazu bekennen wir uns als unser Leitbekenntnis und darüber hinaus haben wir hier noch festgehalten, wir bekennen uns ferner zu einigen 1989 vorgenommenen Ergänzungen zu diesem Bekenntnis, dem kleinen Katechismus der baptistischen Version, dem apostolischen Glaubensbekenntnis, der Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit der Bibel von 1978 und in Abgrenzung gegenüber der sogenannten Pfingstbewegung schließen wir uns des Weiteren den Ausführungen der Berliner Erklärung von 1909 an. Das heißt, dieses Bekenntnis ist sozusagen unser Leitbekenntnis. Das ist so die große Grundlage. Aber wir haben dazu noch einige Sachen ergänzt, die vielleicht im Stellenwert nicht ganz so hoch geachtet sind, aber doch auch nicht unbedeutend. Und ich hoffe, wir kriegen das auch mal in ein kleines Buch zusammen, dass wir das auch auf dem Haufen beieinander haben. Der kleine Katechismus ist ganz schwer in Arbeit, wird schon fleißig gelernt und revidiert und drüber gearbeitet. Wir haben jetzt den Kinderkatechismus veröffentlicht, der ist immerhin schon in so einem Zustand angekommen. Das apostolische Glaubensbekenntnis haben wir aufgenommen. Die Chicago-Erklärung vor allen Dingen, um da auch einen klaren Stand zu haben im Blick auf die Frage der Irrtumslosigkeit der Schrift, die gerade im 20. Jahrhundert besonders angegriffen war, beziehungsweise dann die Berliner Erklärung in Abgrenzung zur Pfingst- und charismatischen Bewegung. Auch hier eine ziemlich klare Positionierung, um eben deutlich zu machen, das sind unsere Überzeugungen, was die Heilige Schrift lehrt in den wichtigsten Fragen. Aber wie gesagt, hier das ist erstmal das, woran man als erstes mal zugreifen sollte. Aber darüber hinaus haben wir eben noch ein paar ergänzende, weitergehende Bekenntnisteile, die wir hoffentlich, wie gesagt, auch mal in ein Buch zusammenstellen, damit man die auch auf einmal greifbar hat. So, das wäre soweit mein Vortrag zu dem Ziel, dem Zweck der Gemeinde. Das war mir ein bisschen wichtiger. Aber das Bekenntnis, die Grundlage dieses Bekenntnisses, worauf wir uns hier verständigt haben als Gemeinde, auch das ist nicht unwesentlich, das aber immer unter der Autorität der Heiligen Schrift steht. Also wir werden nicht Bekenntnis predigen, sondern die Schrift predigen, aber im Sinne, wie es eben im Bekenntnis dann auch beschrieben steht, wo wir es so verstehen, dass die Heilige Schrift die Dinge so lehrt.